Das Evangelium ist auch Predigttext, und zwar aus Matthäus 9. Eine ganz kurze Geschichte, eine sehr bekannte Geschichte und doch immer wieder neu interessant. Matthäus 9 ist überschrieben, die Berufung des Matthäus und das Mahl mit den Zöllnern. Als Jesus von dort wegging, sah er einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß Matthäus. Und er sprach zu ihm, folge mir. Und er stand auf und folgte ihm. Und es begab sich, als er zu Tisch saß im Hause, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Und als das die Pharisäer sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern, warum isst euer Meister mit den Zöllnern und mit den Sündern? Als das Jesus hörte, sprach er, die Starken bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das heißt, aus dem Propheten Hosea Kapitel 6, Vers 6. Ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer. Ich bin gekommen, die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus, Lob sei dir, o Christe.
Lob sei dir, o Christe.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Diese Geschichte von Matthäus, der am Zoll sitzt, ist so bekannt, und auch die Aussage, die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken, das kennen wir. Allein die Situation, wie sie denn wirklich ist, haben wir oftmals nicht so vor Augen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen schon mal im Orient war, in so einer Stadt, wie das da so zugeht. Stell mir das ähnlich vor, da ist im Stadttor einiges los. Händler, Käufer, einfach Stadtbewohner, Zollhäuschen. Da sind viele Leute unterwegs, sehr unterschiedliche Leute mit unterschiedlichen Erwartungen, wie Menschen so sind. Auch wenn wir heute nach Gera gehen und uns da mal an die Ecke stellen und schauen den Leuten ins Gesicht, da kann man manches ansehen. Freudige Leute, bedrückte Leute, Leute, die sich innerlich ärgern über die Gesellschaft, wie sie ist, gerade damals im besetzten Israel mit Rom als Besatzungsmacht. Und dann dieser Matthäus, der uns ja im Markus-Evangelium und Lukas-Evangelium vorgestellt wird als Levi. Ist dieselbe Geschichte. Ne? Warum nennt Matthäus diesen Mann Matthäus, ne, merkt schon, ne, da ist eine Identifikation. Die alte Kirche hat das Matthäus-Evangelium diesem Mann zugeschrieben. Warum nennt Markus ihn Levi und Lukas? Was ist damit verbunden? Levi, warum nennen die ihn Levi? Sie nennen ihn bei ihrem jüdischen Namen mit Sicherheit, Levi, ein jüdischer Name. Der Stammvater Jakob hatte 12 Söhne, wisst ihr nicht? Und einer davon heißt Levi. Simeon, Levi, Judah und so. Ne? Ein toller Name. Und dann, offensichtlich, bekommt er einen anderen Namen, Matthäus. In afrikanischen Ländern zum Beispiel ist das so, wenn Menschen aus ihrem Kulturkreis treten und Christen werden, dann bekommen sie bei der Taufe einen neuen Namen. Christian Name heißt das dann in den englischsprachigen Ländern. Neue Identität. Matthäus bekommt einen neuen Namen, einen römischen, nicht? Mit der Endung us. Hat er gewechselt seine Identität aus dem Volk Gottes, Levi, und wird zu Matthäus, weil er sich auf einmal identifiziert mit den Besatzern? Das ist naheliegend. Es gab so viele Gruppen in Israel. Es gab Gruppen, die sagten, wir müssen in diesen schwierigen Zeiten uns wieder auf unser nationales Erbe besinnen. Kommt Ihnen das bekannt vor? Starker Nationalismus. Leute, die wirklich gekämpft haben für die Eigenständigkeit ihres Landes, mit Waffengewalt auch. Terroristen der damaligen Zeit. Dann religiöse Gruppen, die sagen, In diesen schwierigen Zeiten hilft nur eine starke Rückbesinnung auf unsere Religion. Sie schotten sich ab, die Essener bilden kleine Gemeinschaften zum Beispiel. Oder die Pharisäer durch noch genauere und noch genauere Gesetzesbetrachtung versuchen sie ihre Identität festzustellen, festzumachen im Wort Gottes. Und dann die liberalen Theologen der damaligen Zeit, die auch genannt werden im Evangelium, die Sadduzäer, sagen, man muss das alles auch ein bisschen vernunftmäßig betrachten. Sie leugnen viele Dinge, die den Pharisäern heilig waren. Schwierig, diese Gruppen in Israel. Und dazwischen jetzt Matthäus, der einfach vielleicht ganz nüchtern gesagt hat, man muss mit der Zeit gehen. Vielleicht war es ein Mann von flexiblen Überzeugungen, je nachdem, wo der Wind herweht, das kennen wir auch. Oder vielleicht war er sogar ein Überzeugungstäter und sagte, das hat ja nun alles keinen Zweck, Rom ist nun mal da, stark und mächtig, hat das Land besetzt, was sollen wir jetzt machen? Sollen wir ewig uns in irgendwelche Träume flüchten von nationaler Selbstbestimmung? Das wird nicht mehr kommen, also kooperiert er und ist Zolleinnehmer. Die Zolleinnehmer waren nun gerade wirklich nicht angesehen, nein, sie waren verhasst bisweilen. Der römische Staat hat sie eingesetzt, sie hatten eine bestimmte Menge Geld zu bringen an Steuern, das wurde festgesetzt nach den Einwohnerzahlen, aber den Zollbeamten ist da relativ freie Hand gegeben worden und mancher hat sich bereichert. Bei Zachäus ist das sogar anzunehmen, weil er selber hinterher ja dann sagt, ich habe betrogen, ich gebe es zurück. Deswegen war er auch ausgegrenzt, ihr kennt die Geschichte, da muss er in einen Baum steigen, um Jesus zu sehen, weil die Volksmenge ihn gar nicht unter sich haben will. Aber von Matthäus wird das nicht gesagt, also ich will jetzt auch nicht Dinge reindichten, die hier gar nicht stehen. Auf jeden Fall war es einer, der ganz nüchtern und realistisch gesagt hat, wir müssen das Leben jetzt so gestalten, wie es ist, und da hat er halt kooperiert. Interessant ist, dass Jesus all das überhaupt gar nicht interessiert. Und vielleicht ist das schon ein erster wichtiger Gedanke der Predigt, mal zu fragen, was interessiert uns eigentlich alles, wenn wir mit Menschen zu tun kriegen. Uns interessiert da vieles. Jesus nicht. Und er sieht diesen einzelnen Mann in einer Stadt, wo so viele sind, wo so viele unterwegs sind und mit ihren eigenen Geschäften zu tun haben, mit ihren unterschiedlichen Auffassungen, wie die Gesellschaft zu gestalten sei, unterschiedliche politische Auffassungen. Ein Wuhling da an dieser Stelle am Zollhäuschen sieht Jesus diesen einen Menschen und spricht ihn an, folge mir nach. Und das ist interessant, dass Jesus hier ja nicht Matthäus irgendwie belehrt mit einer Weltanschauung oder einer Lehre, der Matthäus zu folgen hat, sondern es geht um diese Personenbeziehung, folge mir nach, das wird gestiftet. Und interessant ist, dass Matthäus sofort aufsteht und mitgeht. Und das heißt ja vieles. Offensichtlich ist ja sein Lebensmodell der nüchternen Klugheit nicht wirklich aufgegangen. Die Lösung hat er darin nicht gefunden für all das, was eigentlich er sich wahrscheinlich vorstellte für sein Leben. Wie es übrigens bei den meisten Menschen ist, es ist letzten Endes wahrscheinlich relativ egal, welcher Weltanschauung man folgt oder welchen Prinzipien, welchen Weg man für sich findet in der Gesellschaft, die nun einmal da ist und in der wir leben müssen, umzugehen. Froh werden wir daran meistens nicht. Und dann bekriegen sich die unterschiedlichen Gruppen, nicht, und werfen sich vor, was die anderen jeweils falsch sehen, und froh werden sie alle nicht. Da kommt Jesus hier auf den Plan und sagt, folge mir nach. Da steht er auf und geht mit. Das Interessante in den biblischen Texten ist, dass so vieles offen bleibt. Also da kann man jetzt hineindichten, was man will, das möchte ich aber nicht tun, muss die Texte jetzt auch nicht psychologisieren. Aber zumindest kann man ja sagen, dass es ganz klar ist, dass Matthäus zufrieden nicht war und dass in seinem Leben was abgesichert war. Er stand auf der sicheren Seite. Er hatte eine gute Position, unangreifbar auch, nicht? Also hätte sich jemand an dem Zolleinnehmer für Rom vergriffen, das wäre hart sanktioniert worden. Also er hatte eigentlich all das, was Menschen sich wünschen, Schutz, eine gewisse Sicherheit, auch eine materielle Sicherheit. Okay, gesellschaftliches Ansehen nicht, nur in bestimmten Kreisen, in anderen Kreisen nicht, aber das ist auch heute nicht anders. Nicht? Wer in bestimmten Kreisen Ansehen genießt, der kann in anderen Kreisen sich da nicht sehen lassen. Das ist das Leben von Matthäus und es genügt ihm offensichtlich nicht. Denn wenn es ihm genügt hätte, wäre er nicht aufgestanden. auf dieses einfache Wort hin. Und es ist die Frage, ob wir diese Stimme Jesu hörbar machen für die Menschen, mit denen wir zu tun haben, in Pölzig oder in den Orten, wo wir wohnen, wo wir arbeiten. Und ich glaube, dass da ein wesentlicher Punkt liegt, wo die Gemeinde Jesu versagt, ich auch oft, dass wir nämlich uns irgendwie wünschen, dass Menschen zu uns kommen und sich dann einpassen in unser Gemeindeleben und den ganzen Stil, den wir hier praktizieren, aber rufen wir sie wirklich mit der Stimme Jesu, folge mir nach. Es geht um die Nachfolge Jesu. Das heißt, hier wird eine Beziehung gestiftet von diesem Menschen zu Jesus, der der Erlöser und Heiland ist. Das ist der Punkt. Und das ist im Übrigen unsere Aufgabe, diese Stimme Jesu hörbar zu machen. Folge mir nach. Ich weiß nicht, wem du nachfolgst. Einer politischen Ideologie, in gesellschaftlichen Trends, keine Ahnung. Jesus spricht hinein, folge mir nach. Und da ist erst einmal nichts von Matthäus gefordert, außer dass er aufsteht. Jesus sagt auch nicht, es ist schlecht, was du tust. Er belehrt ihn nicht über ein falsches Lebenskonzept. Viele Menschen haben falsche Lebenskonzepte. Man sieht das und sagt, das Lebenskonzept geht nicht auf. Da sind wir als Christen immer schlauer und wissen es im Vorhinein. Das hilft aber den Leuten nicht, nicht? Wer auf der Suche nach dem Lebensglück Wege beschreitet, die vielleicht falsch sind und die man in Gottes Wort auch schon als falsch entdecken kann, der hilft es ihnen nicht zu sagen, dein Lebenskonzept ist falsch. Weil nämlich ein anderes Lebenskonzept einen Menschen noch nicht glücklich macht, in dem tiefsten seiner Seele, aber Jesus schon. Und deswegen ist es die Frage, ob wir diesen Bezug herstellen können, knüpfen können, eines Menschen, der Jesus nicht kennt, zu diesem Heiland und Erlöser, der lebt. Und wenn das nicht erfahrbar ist, bleiben die Leute weg. Das ist der Punkt. Was erleben sie in unserer Gemeinschaft? Und da muss ich schon sagen, ja, wir pflegen ja relativ viel Gemeinschaft, aber oft bleiben wir ja auch in dieser Gemeinschaft bei uns, nicht bei unseren Gesprächsthemen und so weiter. Wie selten ist das dann doch, dass das durchbricht und wir sagen, wir wollen aber in diese Beziehung hinein uns selber immer wieder stellen und auch andere mitnehmen zu Jesus, dem Auferstandenen. Weil da ist Heil und Leben, nicht bei uns und unseren Weisheiten, unseren religiösen Überzeugungen oder unserem Gemeindeleben, wie immer wir das auch gestalten. Das ist der Schlüssel. Komm und folge mir nach. Interessant ist dann, wie Matthäus schnell mitgeht und es ein Fest gibt. Das ist übrigens oft zu bemerken, wo Menschen wirklich dem lebendigen Jesus Christus begegnen. Da bricht eine Freude auf. Hier ist ja gleich ein Fest, nicht? Ist ja nicht Trauerstimmung, ist ja gleich ein Fest voller Lebensfreude. Und dann sind die anderen, die da murren und sagen, ist er denn jetzt mit Zöllnern und mit Sündern? Warum macht er das denn? Warum macht er das denn, dass er mit Zöllnern und Sündern hier Tischgemeinschaft pflegt, was ja immer im Orient auch über das reine Sattwerden hinausgeht, nicht wie bei uns auch. Tischgemeinschaft ist immer mehr. Jesus stiftet sie zu den Menschen, die Außenseiter waren. Und die Leute fangen sofort an zu murren. Es gibt da immer Widerstand, wo all das, was uns wichtig ist, durchbrochen wird, einfach um eine Jesus-Christus-Beziehung zu stiften und herzustellen. Und gerade dann, wenn merkwürdige Leute dann auf einmal auftauchen, dann auch dazugehören. Und ganz schlimm ist das ja, wenn das Überläufer sind, die vorher mal die Fronten gewechselt hatten, nicht? Da hat er gesagt, ich gehöre nicht mehr zum Volk Gottes. Ich heiße nicht mehr Levi, sondern Matthäus. Das ist schon ein starkes Stück. Das ist ein bisschen heftiger noch als ein Kirchenaustritt. Haben wir ja auch zu tun, nicht? Mit Menschen, die ausgetreten sind, weil sie sagen, das bringt mir alles nichts. Und wisst ihr, wir müssen uns mal eingestehen und den Leuten zugestehen, dass man sagt, ja, da haben sie ja auch recht. Die Kirchenmitgliedschaft bringt uns auch nichts. Aber es ist ja so eine Mentalität und Stimmung in der Kirche, dass man dann sagt, naja, die sind ausgetreten, was wollen sie jetzt? Also aus rein nüchternen Erwägungen heraus muss ich natürlich auch sagen, wenn so und so viele Leute jetzt auf mich zukommen und dann wollen, dass Angehörige beerdigt werden und vorher ausgetreten sind, ja, da muss ich schon auch sagen, ich habe ein bestimmtes Zeitkontingent und es ist sicher nicht recht, das Zeitkontingent, was mir zur Verfügung steht, denen wegzunehmen, die geblieben sind, um es dann denen zukommen zu lassen, die gegangen sind. Also das ist schon ein schwieriges Thema, nicht? Merkt ihr, man kann die Fragen nie einfach beantworten. Aber das Entscheidende, finde ich, aus meiner Sicht ist, ob Menschen in Kontakt kommen zu diesem Jesus. Und es ist ja leider wahr, dass Begegnung mit dem auferstandenen Jesus Christus nicht immer selbstverständlich in der Kirche stattfindet, dass Menschen dann rausgehen und sagen, ich bin wirklich froh geworden hier. Und wenn sie dann die Entscheidung treffen und sagen, ich gehe, dann ist das erstmal eine Sache, die man ihnen vielleicht nicht vorwerfen sollte. Merkt ihr, wie nah die Geschichte ist? Ne? Es ist ja verständlich, dass die murren und sagen, warum ist der denn jetzt mit Zöllnern und Sündern? Aber sie murren sicherlich auch, weil ihnen auf einmal aufleuchtet, dass Jesus ein ganz anderes Konzept hat von dem, was gerecht ist und von dem, was ungerecht ist. Die meisten hatten sicherlich im Kopf, dass gerecht derjenige ist, der anständig lebt. Und das taten diese eben nicht. Aber wisst ihr, Jesus hat ein anderes Konzept. Es ist völlig egal, wie anständig du lebst. Letzten Endes bist du gerecht oder ungerecht im Blick auf deine Beziehung, die du leben kannst zu dem lebendigen Gott. Und wenn da nichts ist, dann bist du nicht gerecht. So ein anständiger Bürger du auch sein magst, nicht? Vor Gott ist gerecht. Wir lesen das im Alten Testament schon. Abraham war gerecht durch seinen Glauben. Noah wandelte mit Gott, steht da, nicht? Ein Leben zugewandt Gott. Haben wir im Konfirmandenunterricht besprochen. Ich sage, was heißt das denn? Ist ja schön, die Luthersprache. Noah wandelte mit Gott. Was stellen Konfirmanden sich da vor? Irgendwie, dass der Schlaf wandelte oder was. Aber sie kommen schon da drauf, nicht? Das heißt irgendwie ein Leben führen. Und da können sie das auch formulieren. Ja, irgendwie hatte er irgendwie Gott zugewandt irgendwie, nicht? Ja, die Umwelt war Gott abgewandt. Und das ist die Frage, ob jemand gerecht ist oder nicht. Noah wurde gerecht geachtet von Gott, weil er mit ihm lebte. So, und da kann ein Pharisäer, ein Sadduzäer oder ein sonst gearteter Mensch vollkommen weit entfernt sein von dem lebendigen Gott in all seiner Anständigkeit. Und dann sind da die Kranken, wie Jesus sagt, nicht die Kranken bedürfen des Arztes, da sieht jeder sofort, hier stimmt was nicht. Die sind nicht schlechter dran. Und jetzt stiftet Jesus Gemeinschaft und sagt, folge mir nach. Und dann macht Matthäus etwas, was alle anderen nämlich nicht machten. Der lässt sein ganzes altes Leben zurück und steht da auf und sagt, das hat es mir nicht gebracht. Und ist bereit, das zurückzulassen, seine Sicherheit, sein Ansehen, seine finanziellen Möglichkeiten und alles, was damit verbunden war, dass er Zollbeamter war, lässt er zurück, um mit Jesus zu sein. Und deswegen ist er nämlich gerecht. So ungerecht er war, vielleicht in seinem Handeln. Und die anderen, die das von außen beurteilten, waren nicht bereit, auch nur irgendetwas zurückzulassen. Wir lesen an anderer Stelle, dass viele der Pharisäer an Jesus glaubten. Und wisst ihr, warum sie ihm nicht folgten? Weil sie fürchteten, aus der Synagoge ausgestoßen zu werden. Das heißt, hier sind zwei unterschiedliche Konzepte vorgestellt. Nicht? Da sind Leute, die halten krampfhaft das fest, was sie haben, wie sie sich und ihr Leben definieren und sind nicht bereit, das zu verlieren um Jesu Willen. Und dann ist jemand, der sagt, ich bin bereit, das alles zurückzustellen um Jesu Willen. Und das ist ein ganz anderes Lebenskonzept. Und ich glaube, dass die das auch hier ahnen und murren, weil ihr Verständnis von Gerechtigkeit und Frömmigkeit vollkommen auf den Kopf gestellt wird. Jetzt ist das auf einmal eine Beziehungsfrage. Entweder habe ich Beziehung zu diesem Jesus Christus und stelle das an die erste Stelle und da ist es mir wichtiger als anderes. Oder ich habe diese Beziehung nicht. Und danach macht sich auf einmal fest, wer gerecht ist oder nicht. Ja, das hat sie schwer erschüttert. Und da waren sie in Feindschaft geraten mit Jesus. Interessant ist, dass dieser Matthäus, der Außenseiter, wo man nicht erwarten konnte, dass der etwas austragen wird für das Volk Gottes, nicht? So ist er ja beurteilt worden, hat die Fronten gewechselt, der wird nichts austragen für das Volk Gottes. Der wird zum Evangelisten Matthäus und hinterlässt ein Evangelium. Es ist auch heute übrigens noch so, dass Menschen, die von sehr weit außen kommen und Jesus Christus finden, in einer unglaublich viel dynamischeren Weise diesen Jesus Christus bezeugen, als Leute, die immer schon dabei waren, so hineingeboren in die Volkskirchlichkeit und den ganzen Zauber irgendwie mitgemacht, so ein bisschen jedenfalls mit der Konfirmation. Ich bin auch konfirmiert, sagen hier viele Gemeindeglieder, sagen dann, jetzt stelle ich mich ja vor, nicht in den neuen Gemeinden, da habe ich viele neue Begegnungen in Langenberg, Tins und Aga und so weiter. Das habe ich ja schon mehrfach jetzt erlebt, nicht? Und meistens ist irgendwie so die Aussage, dann erzählen sie, was früher war und wie sie im Konfirmandenunterricht waren und so. Und ich möchte oft sagen, wissen Sie, das interessiert mich überhaupt gar nicht. Weil das völlig unrelevant ist für das, was jetzt ist. Und wenn jetzt nämlich ihr Leben davon bestimmt wird, was in so und so vielen Zeitschriften alles ausgebreitet wird und die Nachfolge Jesu keine Rolle spielt, dann ist mir das herzlich egal, ob sie irgendwann konfirmiert wurden von Superintendent Schulze vielleicht. Ja, das erzählen mir die Leute wirklich. Da ist es dann auch noch, das ist dann auch noch wichtig, nicht? Dass es der Superintendent höchst selbst war, der konfirmiert hat. Ja, das ist doch alles lächerlich. Jesus sagt, komm, folge mir nach. Und ich möchte damit schließen, die Predigt jetzt. Wir haben den Auftrag, diese Botschaft den Menschen zu sagen, folge Jesus nach. Und ich muss zugeben, dass ich diesen auf den Punkt gebrachten Anspruch oft den Leuten nicht sage. Ah, lädt man sie zur Gemeinde ein. Ach, das ist eigentlich furchtbar, dass das oft das Erste ist, nicht? Weil wir dann die Hoffnung haben auf geheimnisvolle Weise, dass in der Gemeinde, weil sie dann da sind, sie erleuchtet werden. Das ist sehr ist nicht die Erfahrung, die wir ständig machen. Wir sollten es ihnen direkt sagen, folge Jesus nach. Und jetzt sagen vielleicht manche, ach, das ist aber zu plötzlich. Ich kann ja nicht in einem Gespräch plötzlich jemandem sagen, folge Jesus nach, das ist das Einzige, was du brauchst. Ja, wisst ihr aber, welchen Vorlauf hat denn Jesus hier gehabt? Begegnet dem Matthäus und sagt, folge mir nach. Ohne Vorbedingungen, ohne irgendwie das noch weiter einzuleiten. Wir können das auch. Es geht darum, dass wir Menschen in Verbindung bringen mit dem Auferstandenen, mit dem lebendigen Jesus Christus. Wer auch immer sie sein, ob sie ausgetreten sind, ob sie früher in der SED waren und Parteigenossen oder Atheisten oder was auch immer, spielt keine Rolle. Ob die Gesellschaft sie für anrüchig hält oder vielleicht auch die Gemeinde das für anrüchig hält. Ich möchte also auch für alle beten. Ich mir vorgenommen, Kerstin, die beim Fasching hier in Pölzig richtig an vorderster Front sind. Meine Welt ist das nicht. Bin ja mal da gewesen, als wir neu waren. Man konnte sich gar nicht unterhalten in diesem Festzelt. Also irgendwie fühle ich da eine große Fremdheit. Ist vielleicht auch eine Schwäche, nicht? Dass man sich da dann so fremd fühlt und gar nicht sagt, ich finde da gar keinen Anknüpfungspunkt. Aber du bist ja da. Da sind die Leute, die in Kontakt kommen müssen mit Jesus. Und die das sogar auch können, sogar im Faschingsverein, nicht? Kann man sagen, ja, folge Jesus nach. Du musst da jetzt nicht erstmal so vorderst in die Kirche Pölzig kommen. Du kannst das sehr für dich selber entscheiden. Vielleicht ist dann mancher dabei, der sagt, also so wirklich glücklich hat mich jetzt der Fasching auch nicht gemacht. Das ist immer nur so punktuell. Wenn die Fete vorbei ist, dann geht der Alltag wieder los und dann ist alles wieder auch genauso trist wie vorher. Und vielleicht geht dann jemand in sie und sagt, ja, da ist was dran, ich möchte Jesus nachfolgen. Und dann ist das auch schon der entscheidende Punkt. Dann kann man ja auch sogar feiern. Hier steht's. Mit den Sündern, den Zöllnern, weil Jesus sagt, die Kranken brauchen den Arzt. Der Friede Gottes und die Gemeinschaft seines Heiligen Geistes bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.